Jetzt auf OE24 TV. Die Fälle der Woche. Verbrechen, die Österreicher schüttern. Prozesse, die für Schlagzeilen sorgen. Urteile, die das Land bewegen. Fakten statt Spekulationen. Juristische Kompetenz statt Vorverurteilung. Die Fälle der Woche. Die spannendsten Justizfälle. Fundiert, analysiert. Jeden Samstag um 20 Uhr. Nur auf OE24 TV.
Willkommen bei den Fällen der Woche. Der Mord eines 37-Jährigen an seiner 8-jährigen Tochter in der Steiermark schockt das ganze Land. Er wollte seine Tochter mit ins Grab nehmen, hat er bei der Einvernahme gesagt. Zum Selbstmord fehlte dem mutmaßlichen Täter allerdings letztlich der Mut. Was wird jetzt eigentlich mit diesem Vater geschehen? Das ist ein Fall der Woche, ein anderer. Die gewaltigen Diskussionen um die katastrophalen Zustände in einem Schweinemastbetrieb in Niederösterreich. 400 Schweine sind verendet, 1000 sind einfach verschwunden. Was ist da passiert? Der Landwirt leidet angeblich an psychischen Problemen, aber warum hat diese Katastrophe eigentlich niemand kommen sehen? Was haben eigentlich die Amtstierärzte gemacht? Wie reagierten jene in der Gemeinde, die schon seit Tagen, Wochen von Verwesungsgeruch gesprochen haben? Und eine andere Frage beschäftigt Österreich auch: Wie weit dürfen in unserem Land eigentlich Anwälte gehen? Gefälschte E-Mails der Grasser Richterin Marion Hohenecker sollten das Urteil gegen unseren Ex-Vizekanzler und Finanzminister Karl-Heinz Grasser kippen. Haben die Promi-Anwälte einen schweren Fehler gemacht oder doch nicht? Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße jetzt die Anwälte Rudi Meier und Sascha Fratz bei uns im Studio. Die beiden kennen die Fälle der Woche. Sie werden für uns jetzt das analysieren, was da geschehen ist. Beginnen wir eigentlich mit dem Fall in der Steiermark, nördlich von Graz. Ein 37-Jähriger ermordet mit einem Messer seine 8-jährige Tochter. Angeblich wollte er danach Selbstmord begehen, das hat er aber nicht getan. Es hat ihm der Mut offensichtlich dazu gefehlt. Was soll jetzt mit dem Vater geschehen? Es wird zu einem Prozess kommen. Würden Sie so einen Mann verteidigen?
Naja, man verteidigt ja nicht sozusagen den Mann, sondern man schaut ja, was ist wirklich geschehen. Dazu helfen wir Anwälte. Aber grundsätzlich ist zu sagen, dass natürlich so jemand psychisch gestört ist, ist ja keine Frage. Ein Sachverständiger wird ihn genau untersuchen, wird sicher zum Schluss kommen, unzurechnungsfähig und gestört. Der kommt dann in ein sogenanntes forensisch-therapeutisches Zentrum. Nur, Problem ist, es gibt so viel Gestörte. Wenn ich das vergleiche, wie ich vor 46 Jahren begonnen habe, da war ein Mord, ein unter Anführungszeichen normaler Mord, war was, der ist in der Zeitung gestanden, Wochen. Heutzutage lesen Sie jeden Tag einen. Also es gibt so viele Gestörte schon und so viele Morde, dass man natürlich die forensischen Zentren weit ausbauen muss. Es gibt zu wenig Psychiater, Psychologen, es gibt keine Anstalten, es fehlt halt Geld an allen Ecken und Enden.
Herr Flatz, ja, Sie kennen den Fall. Wie beurteilen Sie das, was da geschehen ist? Und vor allem, wie soll die Behörde mit dem, beziehungsweise die Justiz mit diesem Vater umgehen? Was passiert jetzt genau?
Naja, grundsätzlich sind ja leider noch relativ viele Einzelheiten unbekannt. Also ich habe in einem Artikel eben auch gelesen, dass die Familie sehr gut integriert gewesen, hätte seit 10 Jahren dort gelebt. Also da wäre mal die Frage, sind die vielleicht bei einer religiösen Sekte dabei gewesen oder sowas? Weil das, wie der Kollege schon gesagt hat, das macht ja kein normaler Mensch. Ja. Und was passiert jetzt mit ihm? Naja, es wird jetzt mal ganz normal Anklage wegen Mord erhoben von der Staatsanwaltschaft. Und im Zuge dieser Anklage wird dann halt wahrscheinlich dann gleich mal ein psychiatrisches Sachverständigen Gutachten einen Auftrag gegeben und wird halt nachgesehen, ob der schuldfähig ist überhaupt. Und wie der Kollege schon gesagt hat, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass der nicht schuldfähig ist, weil, wie gesagt, das macht ja kein normaler Mensch. Das sind ja auch die Aussagen eher wir, weil er wollte sich dann nachher selber umbringen, hat es dann doch nicht gemacht. Also kommt mir halt vielleicht auch ein bisschen wie eine Schutzbehauptung könnte das sein, dass man das einfach sagt, damit man besser dasteht. Also sehr, sehr dubios der Fall, ja.
Ja, aber es gibt mehrere Fälle dieser Art, zum Beispiel eine Mutter in Niederösterreicher, die ihre Kinder bzw. ihr Kind umgebracht hat. Das passiert ja öfter. In diesem Fall ist es eben ein Vater gewesen, Herr Mayer. Sie sind da pragmatisch, gehen Sie davor. Anschauen, ob dieser Mann krank war. Wenn ein Psychiater feststellt, dass er so und so krank gewesen ist, dann...
Ja, schau, den kann man ja nicht freilassen. Den muss ich in eine Anstalt geben, wo er natürlich behandelt wird. Und der Vorteil unter Anführungszeichen einer solchen Anstalt ist, das auf unbestimmte Zeit. Wenn dann bei der alljährlichen Untersuchung ein Psychiater sagt, ja, der ist schon geheilt, den kann man rauslassen, kommt er raus. Wenn das der nicht sagt, bleibt er ewig drinnen. Weil man muss ja immer eines auch sehen, den Schutz der Gesellschaft und den Schutz vor anderen etwaigen Taten, das ist wohl was ganz Wichtiges. Und das sehen auch wir Verteidiger so. Wir sind nicht blind und sagen nur, der Klient ist jetzt das einzig Wichtige.
Ja, der Schutz vor Nachahmentäter, das ist das eine. Das andere Schutz jener, die vielleicht auch gefährdet sein könnten, wie zum Beispiel die Geschwister des ermordeten Mädchens bzw. die Mutter, die ja nicht im Haus gewesen sind, als diese Tat passiert ist. Das ist natürlich auch ein wichtiger Teilaspekt, oder?
Ja, selbstverständlich. Das ist ja Aufgabe. Der Staat hat eben das Gewaltmonopol. Der sagt eben zu uns, wir sollen auf Gewalt verzichten. Dafür schützt er uns. Ja, und natürlich ist hier der Staat natürlich verpflichtet und das Justizsystem, solche Menschen von der Gesellschaft eben fernzuhalten, dass sie eben nicht nochmal so eine Tat begehen. Und es ist natürlich so, ja, wenn jemand schon mal einen Mord begangen hat, ist die Hemmschwelle natürlich wesentlich geringer, dass er das wieder macht. Wir haben jetzt gerade heute in der Zeitung gelesen, eine Mutter hat schon wieder ihr Kind erstochen anscheinend und hatte 2018 schon ihren Sohn erstochen. Also da sieht man, dass eben, wenn mal die Hemmschwelle gefallen ist, einen Menschen zu töten, dann machen das viel schneller. Und daher muss man natürlich solche Menschen behandeln. Und die Frage ist halt, ist das wirklich behandelbar? Das ist halt immer die große Frage. Ja.
Hatten Sie schon jemals jemanden, der eine derartige Tat begangen hat? Haben Sie mit einem Täter, der so gehandelt hat wie jener 37-jährige Bautechniker in der Steiermark? Was sagen diese Leute eigentlich?
Grundsätzlich natürlich hatte ich auch schon einige Mörder vertreten und was sagen die? Also die streiten das bis zum Schluss ab. Also, und das, wie der Kollege gesagt hat, also auch wenn wir Leute verteidigen, sind wir manchmal, glaube ich, selber froh, dass das so schnell nicht mehr rauskommt. Also auch obwohl wir alles für den tun, sagen wir ganz ehrlich, dann wahrscheinlich ist es besser, dass der die nächsten Jahre mal weggesperrt ist, weil du selber merkst, dass der extrem gefährlich ist. Und das wird, ja, was sagen die? Die verleugnen das entweder, die lügen sich selber an, die reden sich so lange ein, bis sie es selber glauben. Oder sie versuchen es eben zu rechtfertigen mit völlig abstrusen Begründungen und halt oft, also wirklich ganz häufig null Schuldeinsicht, gell? Null.
Reicht es da, dass man quasi die Justiz zur Hilfe zieht oder geht da ohne medizinische Hilfe eigentlich gar nichts? So.
Anstalt, das ist ein Krankenhaus, was geschlossen ist. Dort sind Psychiater, Psychologen, die sich mit demjenigen befassen. Das ist gut so und richtig. Nur ein Appell ist natürlich, ja, wir brauchen nicht drei Zentren, wie es sind, wir brauchen bald 300. Das ist ja das Problem. Immer mehr Gestörte und immer weniger Möglichkeiten der Behandlung. Das wird ein Zwiespalt sein, wie man Tatenhäuser überhaupt nicht verhindert.
Wie viele Plätze gibt es eigentlich österreichweit?
Ja, man hat jetzt in Linz-Asten ein wunderschönes Zentrum. Ja. Gasten, eine Strafanstalt, wurde umgeändert. Ich weiß nicht auswendig, aber was ich schätze, waren es 100, 150 Plätze, weil wird es nicht sein, brauchen die mal ja Tausende. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, um was diese gestörten Fälle zugenommen haben. Das ist imposant, mehr kann ich nicht sagen.
Ja, wir werden sehen, wie dieser Fall in der Steiermark weitergehen wird. Gewaltige Diskussionen haben diese Woche auch die katastrophalen Zustände auf einem Schweinehof in Niederösterreich ausgelöst. 400 Schweine sind verhungert, weitere 1000 sind einfach verschwunden. Man hat Knochen gefunden, man weiß nicht, was da passiert ist. Der Landwirt leidet angeblich an psychischen Problemen. Trotzdem stellt sich jetzt die Frage, warum ist dieser katastrophale Fall eigentlich niemandem aufgefallen? Und vor allem, weshalb hat die Behörde nicht schneller reagiert? Angeblich hat der Landwirt den Behörden den Zutritt verweigert, weil ja Nachbarn auf Verwesungsgeruch aufmerksam gemacht haben. Geht sowas überhaupt, Herr Mayer?
Schauen Sie, Da hätte sofort die Polizei gehört. Die kommen hin, natürlich muss der aufmachen, weil der Verwesungsgeruch kann ja von einem Menschen sein. Das kann ich nicht unterscheiden, ob das jetzt von einem Tier oder von einem Menschen ist. Natürlich hätte man da sofort die Behörde holen müssen und hätte eingegriffen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, es kommt immer wieder vor, dass Landwirte, die wirklich einen harten Job machen, die auch kein Personal mehr kriegen. Mein Bauer, wo ich meine Patenkühe habe, der sucht verzweifelnd einen Knecht, niemand will mehr diese Tätigkeit tun. Jetzt müssen es die Bauern alleine machen, sind überfordert, besonders wenn sie dann älter werden und dann kommt es zu so etwas. Aber mein Appell, den ich hier richte, ist folgender. Man will die Besitzstörungsklagen so weit ausdehnen, in der schärfsten Form so, dass man in einem Landhof nicht einmal, wenn die Türe offen ist, reingehen darf. Das würde die Arbeit der Tierschutzorganisationen, die reingehen, Dokumentationen machen, das dann aufdecken, unheimlich erschweren. Ich kann nur bitten, dass man eine solche Maßnahme, die gesetzgeberisch angedacht ist, nicht macht.
Ja, aber trotzdem bleibt die Frage, hätten die Behörden, wie auch immer, ob das jetzt Polizei, Gemeinde, Amts, die Ärztinnen, die Möglichkeit gemacht, sich auch gegen den Willen des Landwirts Zutritt zu verschaffen?
Selbstverständlich wäre das möglich gewesen, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass die Landwirte da schon jetzt ordentlich renitent sind. Ja? Und natürlich steht natürlich eine Behörde da und man da muss auch nicht vergessen, man, die wollen halt auch nicht die Situation sofort eskalieren lassen, weil wie gesagt, ein Landwirt kann ordentlich renitent werden, das weiß jeder, der mit denen zu tun hat. Ja? Und der kommt dann schon mal mit der Mistgabel daher. Und natürlich hat man halt hier wahrscheinlich zu lange zugesehen, hat halt gehofft, dass er sich irgendwann mal einsichtig zeigt, weil halt auch kein Polizist oder so hat das Interesse, so eine Situation eskalieren zu lassen. Also auch bei den ganzen, wir haben sehr viel mit Polizisten zu tun, also sehr viel vertreten wir auch oder arbeiten mit ihnen zusammen. Das sagt ja jeder Polizist. Wir haben ja kein Interesse, da dauernd uns mit den Leuten da rumzuprügeln oder so. Und wahrscheinlich hat man halt hier dann, und das ist natürlich auch ein älterer Mann, da hat man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Hemmungen, dass man da wirklich da mit Gewalt reingeht. Ja. Und eben, wie der Kollege auch gesagt hat, natürlich, die haben es auch sehr schwer, die Bauern. Da hat man vielleicht auch ein bisschen Mitleid, falsches Mitleid gehabt. Und der war ja anscheinend da wirklich geistig verwirrt. Und da tut sich ein Polizist halt auch schwer. Natürlich, jetzt weiß man, es war ein Fehler. Da hätte viel schneller was passieren müssen. Insbesondere im Hinblick darauf, dass es hier in der Vergangenheit schon Fälle gegeben hat. Da muss ich sagen, das verwundert mich dann schon sehr, dass man da nicht energischer reingegangen ist. Weil wenn in der Vergangenheit schon was passiert ist, dann sage ich ganz ehrlich, dann hätten wir gleich mit Gewalt reingehen müssen. Fertig, ja.
Naja, vor allem ist es ja so, dass bereits im April die erste Meldung erfolgt ist. April dieses Jahres hieß es eben, da stimmt etwas nicht mit diesem Bauernhof, da stinkt es. Und trotzdem hat man ja eigentlich viele Wochen, Monate gewartet, bis dann tatsächlich was passiert ist.
Sollte all den Personen, die ja nicht hier sofort tätig wurden, wenn es ein Video gäbe vom Todeskampf dieser armen Schweine, wenn die verhungern und wie sich die Armen aufführen, das sollte man denen vorspielen allen.
Und man sollte halt vor allem, was ein Riesenproblem ist, das weiß ich auch aus der Politik, es gibt viel zu wenige Amtstierärzte. Also das muss dringend aufgestockt werden. Die stehen auch in Niederösterreich, das weiß ich, dass die Landesrätin Frau Rosenkranz, sehr, auch eine Juristin, sehr fachlich kompetent. Und da muss sich halt was ändern. Da muss wirklich mehr Stellen für Amtstierärzte geschaffen werden, weil die können vieles nicht kontrollieren. Wir wissen das. Ja. Die können weder die ordnungsgemäßen Schächtungen kontrollieren, sind die Tiere vorher betäubt worden, das weiß jeder, dass das in sehr vielen Fällen nicht gemacht wird, ja, und weil sie einfach viel zu wenig sind. Und das muss sich ändern. Ja.
Das heißt, da gibt es einen großen Graubereich. Aber trotzdem bleibt schon die Frage, April, die ersten Meldungen, Mai, nichts geschehen, Juni, nichts geschehen und dann die ganz große Katastrophe mit 400 verhungerten Schweinen. Welche Konsequenzen gilt es jetzt auch für die Behörde auszuarbeiten, wenn es so etwas überhaupt gibt?
Schauen Sie, es irgendwie schimmert da durch. Naja, es sind ja nur Schweinern, es sind ja nur Tiere. Da schimmert das so durch. Mehr kann ich nicht sagen.
Ja, und trotzdem bleibt ja auch die Frage, der Landwirt soll an sich psychisch belastet sein. Kann ihm das vor rechtlichen Konsequenzen retten?
Ja, na, selbstverständlich. Natürlich, wenn der schuldunfähig war, gibt es halt die Möglichkeit, okay, ja, da gibt es ja eigentlich nur die Möglichkeit, ihn wieder in einem forensischen Zentrum unterzubringen. Aber wegen so einer Tat wird er da nicht untergebracht, weil ja der Strafrahmen ja auch für Tierquälerei ja nur 2 Jahre beträgt. Also da passiert ja auch in der Praxis nichts. Das ist ja das nächste Problem, was wir haben, ja.
Trotzdem bleibt die Frage, Sie haben das ja vorhin angesprochen, ist es nicht das erste Mal, dass eben Amtstierärztinnen eine gewisse Aggression entgegenschlägt, auch Kontrollbehörden seitens der Gemeinde und auch der Polizei? Sind Ihnen dann solche Fälle bekannt, dass die Amtstierärzte einfach sagen, wir können da nicht rein, das geht nicht, wir werden bedroht, ich will das gar nicht mehr?
Es haben mir schon etliche Amtstierärzte gesagt, unsere Arbeit ist ein Wahnsinn. Wir sind einfach viel zu wenig. Gut, da kann man, kann ja niemanden zwangsverpflichten. Und auch Fälle, wo die sagen, der Bauer lässt mich nicht rein oder er ist nie da, obwohl ich mich ankündige. Da muss man eben die Behörde leider zu Hilfe rufen. Das geht nicht anders. Manche Sachen muss man Zwangsgewalt anwenden.
Ja, und trotzdem bleibt die Frage rein rechtlich. Was droht diesen Landwirt jetzt?
Ja, das ist ein Verwaltungsstrafverfahren, weil Tierquälerei, wenn er einmal unzurechnungsfähig war, dann ist er strafrechtlich nicht verantwortlich. Und wenn er das strafrechtlich nicht ist, dann ist er auch verwaltungsstrafrechtlich nicht. Dann ist gar nichts schlecht.
Kann ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet werden oder nicht? Ganz habe ich das jetzt nicht verstanden.
Nein, es kann grundsätzlich natürlich eine gerichtliche Anklage wegen Tierquälerei gemäß § 222 StGB erhoben werden. Aber eben, wahrscheinlich wird er schuldunfähig sein. Aber was natürlich passieren muss, ein Tierhalterverbot. Ja, das ist ja auch immer wieder, was wir das Problem haben. Auch wir aus der Praxis wissen, dass solche Menschen, die eben psychisch beeinträchtigt sind, dann immer wieder sich Tiere holen. Versteht kein normaler Mensch, aber die holen sich dann hunderte Hunde, Katzen, weil sie einfach psychisch halt, einfach krank sind. Und das muss halt mehr kontrolliert werden. Da braucht man wirklich auch einen Appell an die Politik, ja, und niederösterreichische Landespolitik. Wir brauchen da mehr Amt. Tierärzte, weil es ist einfach unsere Verpflichtung, denke ich, als Menschen Tiere zu schützen und das muss sich einfach ändern, dass man hier wirklich immer strenger kontrolliert.
Ja. Ja, wir reden ja da nicht über einen kleinen Fall, 400 Tiere auf der einen Seite, 1000 Tiere auf der anderen Seite, das sind ja Riesenbetriebe, das ist ja nicht nur sehr kleine Landwirtschaft um die Ecke, sondern ja, eigentlich eine Industrie.
Und wie gesagt, und dann will man noch erschweren den Zutritt von Tierschutzorganisationen, die solche Missstände dokumentieren. Da gibt es ja Dokumentationen, da kommen dann wirklich die Tränen, was sich abspielt. Und das will man auch noch abdrehen, indem die gar nicht mehr rein dürfen.
Und dann ist das nächste, das kann ja auch gesundheitsgefährdend für Menschen werden, wenn dieses Fleisch dann verarbeitet wird von Schweinen, die vorher ja ihre kranken Artgenossen gefressen haben. Da kann sich jeder vorstellen und wenn jeder, der mal in einem Schlachthof war, weiß, wie es dazugeht. Ja, also ich glaube, wenn die Leute mal in Schlachthöfen wären, würden sie kein Fleisch mehr essen. Und dann der Amtstierarzt, der geht da durch, schaut eine Sekunde lang das an, ja, und der sieht das ja dann gar nicht, wenn es teilweise, also das ist ja noch das nächste, was dazukommt, dass das eben für Menschen gefährlich werden kann, solche Sachen. Ja.
Ja, da ist die große Frage, die eben offen bleibt. Haben die Behörden zu langsam reagiert? Haben sie über Monate hinweg überhaupt nicht reagiert? Wer ist jetzt eigentlich schuld? Was passiert mit dem Landwirt, der ja sicher auch nicht alleine dort gearbeitet hat, da gibt es ja noch viele Nachbarn. Warum hat man nicht früher eingegriffen, wie Herr Mayer es eben gesagt hat? Verwesungsgeruch muss ja nicht sofort bedeuten, dass da ein Tier tot ist. Es könnte ja auch ein Kriminalfall vorliegen.
Sicher, der Mensch sein.
Ja.
Nichts tun.
Also, und unterm Strich bleibt eben, wir haben zu wenig Amtstierärztinnen. Und die Gewalt gegen diese Kontrollorgane, die hat gewaltig zugenommen. Stimmt, das habe ich Sie richtig verstanden.
Was? Sicher.
Also bei der Polizei genauso, was die Polizei mitmacht heutzutage. Aber auch die Justizwachebeamten. Der Respekt ist völlig verloren gegangen. Der Präsident des Landtags, Forst Hubert, in seiner letzten Aussendung gesagt, die Richter müssen sich bepflegen lassen, bedrohen lassen. Wir kriegen Hassmails. Es fehlt einfach, und das ist natürlich durch die Ausuferung in den Social Media ist es passiert, es fehlt jeder der Respekt. Das ist das Problem.
Trotzdem muss man noch einmal wiederholen, was eigentlich so die Chronologie mit diesem Fall in Niederösterreich betrifft. Also 2025 ist die Behörde erstmals auf diesen Betrieb zugegangen, und zwar weil Schweine wegen ausgefallener Lüftungsanlage gestorben sind. Zuerst waren es 150 tote Tiere, dann mehr. Das war, wie gesagt, 2025. Im April 2026 hat der Verein gegen Tierfabriken Verwesungsgeruch gemeldet. Das haben mehrere Nachbarn wahrgenommen. Was da aber genau danach passiert ist, ist bis heute eigentlich unklar. Und am 17. Juli wurde erneut Verwesungsgeruch gemeldet. Und erst am 25. Juli, also 8 Tage danach, haben sich Behörden Zugang zum Betrieb verschafft und dann das Ausmaß festgestellt. Angeblich hat der Landwirt in den Tagen zuvor immer den Zutritt verwehrt. Also eigentlich ist die Rolle der Behörde dort schon hinterfragbar, oder, Herr Meyer?
Ja, ist hinterfragbar, so wie Sie das jetzt schildern. Natürlich würde ich sagen, das ist hinterfragbar, und da muss man sich auch rechtfertigen. Und nochmals, man kann ja nicht die Einstellung haben, naja, waren Viecher, Schwein, Ronos, ist ja wurscht, ob die leben oder nicht. Weil das schimmert ja bei dem durch, letztlich. Und das ist das, wogegen wir beide, der Kollege und ich, ankämpfen mit aller Vehemenz. Man muss endlich zur Kenntnis nehmen, dass bloß, wenn man zufällig als Mensch geboren wurde und der andere genauso zufällig nur als Tier, muss der, der der Stärkere ist, den Schwächeren schützen. Ende aus.
Ja, aber trotzdem reicht es nicht aus, wenn die Amtsärzte oder Amtsdienstinnen jetzt sagen, wir sind schockiert über den Fall.
Na, ich hoffe, Sie haben ein bisschen lernen daraus. Ich meine, ich hoffe, dass deswegen ist ja auch gut, dass wir das heute diskutieren, dass die das auch sehen und einfach hier aus den Fehlern lernen und in Zukunft einfach energischer durchgreifen. Wie gesagt, aber es ist halt wirklich so, man sieht, das ist schon, man darf nicht vergessen, das ist auch wie bei den Zwangsräumungen, die arbeiten ja schon mit Tricks, der ist dann wieder nicht da, der sagt, na, ich komme eh, kommt dann wieder nicht. Also zum Beispiel, man ruft vorher an, sagt so, wir kommen zur Kontrolle, der sagt, ja, ich bin da, dann ist natürlich nicht da, dann hat man natürlich wieder keinen Gerichtsbeschluss, keine Polizei dabei, dann muss man wieder gehen. Und so mit diesen Tricks arbeiten die ja auch, das darf man dann auch nicht vergessen. Aber wie gesagt, natürlich, man hätte hier viel schneller durchgreifen müssen und fertig. Und ich hoffe halt, dass sehr viele Amtstierärzte von diesem Fall erfahren werden und in Zukunft anders da reagieren. Ja,
ja, vor allem die Vielzahl der toten Tiere, das schockt natürlich, ja. Wenngleich, also wie Anwalt Meyer es eben gesagt hat, es reicht ein totes Tier. Tierschutz sollte genauso gehandelt werden wie Menschenschutz.
Wenn man auf das nicht so gedacht hat, sieht man, was mit der Umwelt jetzt passiert. Weil wer Tier schützt, schützt auch die Umwelt. Und wer das nicht tut, schützt auch die Umwelt nicht. Und die Quittung werden wir alle bekommen.
Ja, und noch ein spektakulärer Fall in dieser Woche geht weg von dem reinen Kriminalfall als solches und ist direkt angesiedelt in den Kanzleien von prominenten Anwälten in Wien. Und zwar geht es um den Fall Karl-Heinz Grasser und die Frage, wie weit dürfen Anwälte gehen? Und zwar gefälschte E-Mails sollten gegen die Grasser-Richterin Marion Hohenecker verwendet werden. Und letztlich sollte dadurch das Urteil gegen Karl-Heinz Grasser gekippt werden. Karl-Heinz Grasser ist verurteilt, trägt eine Fußfessel, sitzt in Tirol. Jetzt dieser Fall. Herr Meyer, ja, wie weit, Sie sind ja auch ein Promi-Anwalt.
Ja, ja,
wie weit darf man eigentlich als Anwalt gehen und vor allem, wie schaut die Sorgfaltspflicht aus?
Man darf so weit gehen, wie die Rechtsanwaltsordnung es sagt und das Strafgesetzbuch. Sonst muss man alles für den Klienten tun, eben was in diesem Rahmen erlaubt ist. Aber wenn ich ein Beweismittel vorlege mit einer Strafanzeige, dann, wenn dieses überprüfbar ist, ob das echt ist und richtig ist, naja, dann fragt man sich, wenn man es nicht gemacht hätte, ja, warum hat man das nicht gemacht und macht stattdessen eine Anzeige und schreibt dann auch noch drauf, dringend eilt, weil der Anzeiger muss sonst die Strafe schon antreten. Das nur nebenbei. Aber wenn mir zu mir jemand kommt, den ich nicht kenne, ja, dann überprüfe ich den, wenn der ist. Und wenn mir der was sowas vorlegt, nimm einen Experten, den ich habe, und sag, hörst, schau dir das an, ob das echt ist, oder hol das auch aus dem Internet raus, und dann sehe ich, wie es ist. Aber ich nehme ja an, das wurde ja sicher von den Kollegen gemacht.
Ja, aber nicht nur das soll gemacht worden sein, also diese Überprüfung durch IT-Spezialisten. Man hat auch in der Anzeige schon darauf hingewiesen, es kann durchaus sein, dass diese E-Mails ja, vielleicht auch gefälscht sind. Das steht ja so drinnen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist das?
Genau, das haben Sie reingeschrieben, das stimmt natürlich zur Absicherung. Aber ja, es ist natürlich schon so, ich meine, das sind natürlich drei sehr erfahrene Kollegen, ja. Aber natürlich als Anwalt freut man sich halt auch, wenn man was für seinen Mandanten findet, ja. Und natürlich haben, und sie sind natürlich auch in der Hinsicht auch verpflichtet, natürlich das dem Gericht vorzulegen. Und kann halt schon sein, dass halt die Freude vielleicht doch sehr groß war und man vielleicht doch ein bisschen zu schnell gehandelt hat. Das kann halt passieren. Ich meine, es natürlich mal gibt natürlich kein gutes Bild ab das Ganze jetzt, ne? Und bleibt halt abzuwarten, was da jetzt noch rauskommt, gell?
Ja, vor allem die Justiz ist eher ja, empört über diese Vorgangsweise. Sie das heißt, auch, Herr Mayer?
Wir Anwälte und vor allem Verteidiger sind es gewohnt, immer ruhiges Blut zu bewahren. Aber grundsätzlich, die Justiz ist nicht mehr empört, die sind echt zornig über das. Denn gerade wenn ich gegen eine Richterin eine Strafanzeige mache, muss ich ja Beweismittel vorher doppelt und dreifach prüfen. Muss man schon abwägen, ja. Und ich kann nur sagen, was ich gemacht hätte. Jetzt von meinem IT-Experten, das ist ein Doktor der IT, hätte ich gesagt, schau dir das an. Und wenn der Typ das so rausgeholt hat, wie er sagt, obwohl es gelöscht war, dann wird es ja meiner, der Doktor ist, noch fünfmal so leicht können. Und wenn es der nicht kann, dann werde ich sehen, was mir der vorlegt, stimmt nicht. Aber bitte, ich nehme an, diese Prüfung hat ja sicher stattgefunden und man hat das nicht einfach ohne eine solche Prüfung weggeschickt.
Kommt es vor, dass da Geld fließt, um Beweismittel dieser Art heranschaffen zu können?
Also, in dem gegebenen Fall war das keinesfalls, das glaube ich einfach nicht, ja. Dass man einen Aufwandsersatz gezahlt hat demjenigen für den Aufwand, weil der hatte ja kein Laptop, der hatte kein Handy. Das hat er sich erst anschaffen müssen, der Herr Experte, ja. Dass man das jetzt ihm gibt, ja, das ist aber sicher nicht in der Absicht, jetzt falsche Beweismittel, von denen man es gewusst hat, beizuschaffen.
Was glauben Sie, wie dieser Fall jetzt ausgehen wird?
Also ich glaube, der Betrag war ja nur 20.000 Euro. Das ist ja eigentlich, wenn man jetzt eher sicher, ich höre jetzt viel Geld an, aber dafür, dass ich da jemand gefälschte Beweise beschaffen würde, wäre das eigentlich viel zu wenig, muss man ganz ehrlich sagen. Und eins möchte ich
schon... Wiederholen Sie noch einmal die Ziffer. Das ist jetzt so schnell ausgesprochen worden. Wiederholen Sie noch einmal.
Nein, also ich sage, dass wirklich jetzt jemand wirklich hier Beweise, dass man dem jetzt Geld gibt, dass er wirklich Beweise oder E-Mails
fälscht. Aber Sie haben eine Zahl genannt.
Ja, die 20.000 Euro ist anscheinend geflossen oder so.
Ja, gell? Genau. Okay.
Und eben, also das wäre, sage ich ganz ehrlich, viel zu wenig Geld wahrscheinlich. Ja. Was man auch schon noch dazu sagen muss zur Verteidigung der Kollegen, ich meine, so absurd war das Ganze nicht, weil Sie wissen es selber, es gab mehrere Befangenheitsanträge gegen die Richterin, weil der Ehemann der Richterin, ja auch Richter ist in Korneuburg, sich auf Twitter ja alles andere als wohlwollend über den Herrn Krasser geäußert hat. Ja. Und natürlich ist dann schon so, wenn man dann, ja, ich meine, die sind immerhin Ehepartner, ich meine, diese Befangenheitsanträge wurden abgewiesen. Was Sie sagen, ganz ehrlich, meiner Ansicht nach nicht richtig war, sage ich ganz ehrlich, weil wenn der Ehemann so sich äußert und die Ehefrau den Prozess führt, dann ist schon davon ausgehend, dass die zusammen halt zu Hause reden. Also man wird ja nichts mit dem Mitten nicht miteinander reden. Ja, und deswegen,
da muss ich widersprechen. Das würde ja bedeuten, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Meine Frau ja, ist ein Staatsanwaltschaftstyp, ich bin ein Verteidigertyp. Wenn ich einen Fall sage, sagt das krasse Gegenteil. Die würde sich nie beeinflussen lassen in irgendeiner Weise durch mich. Und das hätte auch zur Folge, dass man sagt, der Richterin darf nie verheiratet sein, weil dann, die wird vielleicht vom Mann beeinflusst. Also da muss ich heftig widersprechen. Erster Punkt.
Aber meine, der hat ein Disziplinarverfahren gekriegt, gell?
Ja, so, aber
also
man muss
ist ja die Frage, wie man sich äußert, gell? Also.
Aber noch etwas, ja, aber das war Jahre vorher, bevor jetzt die Richterin geschrieben haben, das soll. Und die schreibt jetzt das, was gesehen hat, was ihr Mann alles passiert, was man alles rausholen kann. Schreibt die so etwas wieder? Das wäre mir, wenn der zu mir kommt, aufgefallen und er gesagt, das glaube ich nicht, dass die Frau das geschrieben hat. Aber bitte, das kann jeder anders bewerten. Und wenn man einen Fall selber vor Augen hat, ist man auch oft subjektiv eingefärbt.
Ja, also Sie sehen, als Anwalt muss man vieles sein. Auf der einen Seite Anwalt, der damit umgehen muss, zu wissen, dass Recht nicht immer richtig sein muss, wie wir alle wissen. Und auf der anderen Seite ein Detektiv und in der Endkonsequenz natürlich immer der Wahrheit verpflichtet. Danke vielmals an Anwalt Rudi Meier. Ja. Danke vielmals Sascha Flatz. Das waren die Fälle der Woche und bis zur nächsten Woche.